Triple Double, der NBA Talk.
Mit dem Basketball-Experten Felix Amrain.
Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
Die NBA-Playoffs stehen unmittelbar bevor und damit ist natürlich nun auch klar, wer auf wen treffen wird. Und wir wollen uns das hier bei Triple Double, dem NBA-Talk auf meinsportradio.de, etwas genauer anschauen. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe zwei kompetente Experten an meiner Seite. Die eine Stimme ist mittlerweile bekannt, das ist die von Dominik Cesani. Hallo Dominik.
Hallo.
Und das andere ist eine neue Stimme, zumindest hier bei Triple Double, und das ist die von Lars Mahrendorf. Hallo Lars.
Moin.
Ja, wir wollen uns zuerst einmal oder in unserem ersten Podcast der Eastern Conference widmen. Die wurde ja am Ende von den Toronto Raptors gewonnen. Nichtsdestotrotz hat man den Eindruck, dass irgendwie niemand davon ausgeht, dass die Toronto Raptors dann tatsächlich den Osten gewinnen. Denn es gibt halt immer noch LeBron James und die Cleveland Cavaliers, die am Ende nur auf Platz 4 eingelaufen sind. Anfangen wollen wir nichtsdestotrotz mit den Toronto Raptors, die auf die Washington Wizards treffen werden und die dann logischerweise die Saison auf Platz 8 beendet haben. Die Washington Wizards vielleicht, Lars, eben genau dieser unangenehme Gegner, den du als Top-Seed niemals bekommen möchtest, weil sie jede Menge Erfahrung in den Playoffs auch schon besitzen, aber eben auch gezeigt haben, dass sie in dieser Saison ja einfach ein sehr wankelmütiges Team waren und genau deswegen dann am Ende auf Platz 8 gelandet sind.
Ja, du hast es schon gesagt, also sie waren ja im letzten Jahr vielleicht sogar eine Mannschaft, wo man gedacht hat, wenn die denn ins Conference-Finale kommen, dann könnten sie auch Cleveland ganz doll wehtun. Und ja, so ein bisschen hat man jetzt vor der Saison gehofft, dass sie vielleicht dann auch wie immer so einen kleinen Schritt nach vorne machen können. Aber ich würde sagen, die Saison war dann eher so aus Ursatzsicht ein Schritt zurück oder sogar zwei, drei Schritte zurück, wenn man das eben mit den Vorjahren vergleicht. Die sind sehr schwer einzuschätzen, finde ich, weil du eben, wie du schon gesagt hast, einfach keine Konstanz in den Leistungen siehst. Und du hast ja auch die Situation, sie haben John Wall, der hat die Hälfte der Saison gespielt, der Franchise-Player. Und man hatte ein bisschen das Gefühl, dass sie ohne ihn sogar effektiveren Basketball gespielt haben und vielleicht dann am Ende auch besser zurechtgekommen sind als Mannschaft. Und ich weiß ja nicht, ob wir da noch drauf eingehen. Also es gab ja auch so ein paar, sag ich mal, Unruhen drumherum. Also ich habe jetzt auch gehört, Marcin Gortat hat jetzt zum Beispiel einfach selber gesagt, man weiß gar nicht so richtig, was man bei dieser Mannschaft bekommt. Und wenn diese Stimmen schon aus dem eigenen Team kommen, dann siehst du da schon, dass das Problem, das die Wizards vielleicht in diesem Jahr hatten, nicht unbedingt nur sportlicher Natur ist, sondern eben auch viel mit Teambuilding, Zusammenpassen der Spieler, Zusammenpassen der Charaktere zu tun hat. Und ob die jetzt ausgerechnet in den Playoffs in der ersten Runde das, was sie die gesamte Saison nicht hingekriegt haben, jetzt schaffen, da wäre ich aus Wizards-Sicht doch schon skeptisch. Müssen wir mal gucken, was wir bei Toronto so sehen. Aber bei den Wizards bin ich eher geneigt zu sagen, das wird sich nicht groß ändern in den Playoffs.
Ja, Dominik, Lars hat so ein paar Punkte angesprochen. Das eine ist natürlich etwas, was sich so ein bisschen durch die ganze Saison gezogen hat, nämlich dieser ja schwelende Streit, der nie so ganz ausgebrochen ist, aber immer so ein bisschen mitgezogen wurde zwischen Gortat und Wall. Vielleicht eben genau das dann die Ursache, dass in Abwesenheit von Wall das Team dann auch relativ erfolgreichen Basketball gespielt hat. Nichtsdestotrotz haben sie jetzt, oder hat John Wall letzten Endes in den letzten Spielen, die er seit seiner Rückkehr gemacht hat, eben auch gezeigt, wie wichtig er für dieses Team sein kann?
Definitiv, ja. Also mit Wall ist das Net-Rating der Wizards bei 3,7 und ohne ihn bei minus 1. Also da zeigt sich schon, die Wizards sollten im Normalfall mit Wall besser sein. Aber ich finde die ganze Situation in Washington relativ faszinierend, denn von ihrem eigentlichen Talent, von ihrem Potenzial her, müssten sie weit besser sein als nur auf dem 8. Platz im Osten. Aber eben, wenn man sieht, wie dann Gortat und Wall, wie die sich dann nicht untereinander verstehen. Früher hat es schon Probleme zwischen Wall und Beal gegeben. Also da prallen dann schon Charaktere zusammen und da sieht man einfach, dass das Teamgefüge, die Teamchemie unheimlich wichtig ist, eigentlich in jeder Sportart, aber gerade im Basketball zeigt sich, wenn das Team talentiert ist, muss es einfach zwischenmenschlich passen, sonst hast du auch keinen großen Erfolg. Und das zeigt sich jetzt eben auch bei den Wizards über einige Strecken oder bei einige Spiele zeigen sie dann wieder, wie gut sie sind. Sie sind auch in einigen Spielsituationen dann wirklich sehr gut, in der Transition und so weiter. Aber über weite Strecken der Saison, wie auch Lars schon gesagt hat, zeigt sich einfach, dass es dann nicht passt, dass sie dann sowohl offensiv als auch defensiv Probleme untereinander haben. Und da greift dann meiner Meinung nach auch Brooks, der Coach, zu wenig ein.
Interessanterweise ist es ja, wenn man die beiden Mannschaften so ein bisschen vergleicht, rein auf dem Platt erstmal Toronto gegen Washington, durchaus so, dass beide einen dominanten Backcourt aufweisen und auf der Center-Position durchaus jemanden haben, der auch zu gefallen weiß. Jetzt ist die Situation in Toronto dennoch eine gänzlich andere, Lars. Es ist so, dass die Toronto Raptors jahrelang irgendwie so für gehobenes Mittelmaß standen, aber für mehr hat es einfach nicht gelangt. In dieser Saison haben sie das Verletzungspech der Boston Celtics und ja, das Auf und Ab der Cleveland Cavaliers dann letzten Endes zu ihren Gunsten genutzt, haben den Franchise-Rekord gebrochen und stehen jetzt am Ende, muss man sagen, auch einfach verdient auf Platz 1 der Eastern Conference. Nichtsdestotrotz schwingt bei den Toronto Raptors eben immer so ein bisschen dieses Loser-Image in den Playoffs mit. Ist es an der Zeit, das abzulegen?
Ja, definitiv. Also natürlich ist es ist immer an der Zeit, so ein Loser-Image loszuwerden. Die Frage ist eben, ob du das kannst, also dass die Mannschaften das wollen. Ich meine, keiner möchte irgendwie so einen Stempel aufgedrückt bekommen und speziell in den US-Sportarten kriegst du den ja sehr, sehr schnell, wenn du da dann eben nicht die Leistung bringst, die die Medien vielleicht von dir erwarten würden. Du hast schon ein paar Punkte angesprochen. Sie sind jetzt Nummer 1 im Osten. Da gibt es immer zwei Seiten der Medaille. Natürlich haben sie so gespielt, dass sie eben sich diesen Nummer 1 Status erarbeitet haben. Aber sie haben eben auch profitiert davon, dass der Osten in der Spitze oder eigentlich insgesamt relativ schwach und auch ein bisschen chaotisch gespielt hat, wenn wir da dann auch so Situationen wie in Milwaukee berücksichtigen und Cleveland sowieso, Boston hast du angesprochen. Also da sind ja auch wenig Mannschaften, wo du sagen kannst, die haben richtig konstant gespielt. Philly zum Schluss vielleicht dann. Das war dann ein bisschen spät, um da als Eins reinzulaufen. Und ja, bei Toronto, im Grunde hast du jetzt kurz vor Saisonende schon wieder gesehen, warum die Leute skeptisch sind. Wenn du das Spiel gegen Cleveland betrachtest, Anfang April, wo sie vielleicht auch nochmal ein Statement setzen könnten, auch in Richtung Playoffs, da ist es ja so, wenn ich das jetzt richtig sehe, dass sie eben dann, wenn alle weiterkommen, in Runde 2 gegen Cleveland spielen. Und da hätte man ja durchaus auch mal eine kleine Nachricht schicken können. Passt auf, Leute, wir sind nicht mehr die Raptors, die sich so einfach rumschubsen lassen, sondern wir sind eine Mannschaft, die auch euch gefährlich werden kann. Und auch da ist es eben so gewesen, das haben sie dann verloren. Klar, es ist ein normales Saisonspiel, aber das sind dann immer diese Punkte, wo du sagst, hey, die sind gut, die können von mir aus auch 65 Siege holen. Aber wenn sie dann in den Playoffs gegen LeBron James und seine Mannschaft kommen, dann haben sie keinen, der ihn verteidigen kann. Und am Ende reicht es dann eben auch nicht. Und da fehlen dann irgendwo die Nerven und die Fähigkeiten. Also diesen Status, um an den Anfang zurückzukommen, des Losers wirst du nur los, wenn du dann auch gewinnst. Und da haben sie jetzt die Chance zu, aber die müssen sie dann auch nutzen.
Eine der großen Stärken, um jetzt mal so direkt auf die Serie zu kommen, war ja in der Regular Season die unglaubliche Stärke der Bank, Dominik. Die Toronto Raptors verstanden es wie kein anderes Team, ihre Second Unit einzusetzen, insbesondere Anfang des zweiten und Anfang des vierten Viertels. Demgegenüber steht eben eine der großen Schwächen der Washington Wizards, die es nämlich extrem schwer haben, wenn sie Wall und Beal auf die Bank setzen, dass dann irgendwas kommt. Dem entgegen steht natürlich, dass in den Playoffs oftmals die Starting Five viel, viel mehr Minuten abreißt in der Regular Season. Ist das letzten Endes vielleicht schon der entscheidende Punkt, dass die Toronto Raptors diese Stärke weiterhin ausspielen müssen, trotz limitierter Minuten?
Ja, definitiv. Also wenn man jetzt nur schon alleine das mit der letzten Saison vergleicht, ich habe da nur von ESPN eine Statistik. Letzte Saison hat Toronto ohne Laurie und ohne DeRozan nur 0,9 Punkte pro Chance gemacht. Da waren sie auf dem letzten Platz in der Liga. Und diese Saison ohne die beiden 0,97 Punkte pro Chance. Und das ist dann auf Platz 8. Und das ist dann wirklich ein großer Unterschied. Und auch, wenn man so sieht, die On-Off-Werte, wenn Laurie und DeRozan nicht auf dem Feld sind, dann sind die Werte fast ident, wenn nicht sogar teilweise besser als mit ihnen. Und da finde ich schon, dass die Raptors jetzt in den Playoffs definitiv auf diese Bank zurückgreifen müssen. Denn wie Lars vorher schon angesprochen hat, das Problem bei den Raptors ist dann teilweise, wenn es knapp wird, zum Ende hin, dass sie dann wieder in ihre alten Probleme verfallen, dass sie dann viel Isolations spielen über DeRozan und Laurie, und das ist dann erstens leicht auszurechnen und zweitens wird es irgendwann sehr ineffizient. Und wenn du so eine Bank hast, dann musst du das einfach nutzen, gerade gegen ein Team wie die Wizards, wie du schon angesprochen hast, die eine sehr, sehr schlechte Bank haben. Auch wenn man in den Playoffs eigentlich mit den Startern mehr Minuten spielt, muss man diesen Vorteil einfach nutzen.
Lars, was siehst du als entscheidenden Punkt in dieser Serie an? Die Washington Wizards sind natürlich kein völlig zahnloses Monster, abgesehen ihres Backcourts und ihres Centers. Auffällig beispielsweise ja auch Otto Porter Jr., der mit dem sie wirklich merklich besser sind, was die Ratings angeht, als ohne ihn. Ist er am Ende vielleicht der X-Faktor für die Washington Wizards?
Kann er durchaus sein, klar. Also das ist jemand, der ihnen ein bisschen Entlastung dann auch für den Backcourt bringt, wenn da eben Beal oder beide, auch John Wall und Bradley Beal, eben nicht so treffen, wie sie das vielleicht müssten. Und bei John Wall wissen wir auch aus dem letzten Jahr, der kann auch in der Playoff-Serie richtig heiß laufen und da sehr, sehr gute Zahlen auflegen. Aber wie gesagt, ich bin halt skeptisch, dass jetzt die Wizards in der Lage sind, diesen Schalter so umzulegen, dass sie plötzlich wieder die Chemie haben. Man kann natürlich vielleicht sogar aus Wizards-Sicht sagen, es ist gar nicht so schlecht, dass sie jetzt auswärts beginnen, denn Druck ist jetzt erstmal bei Toronto. Die müssen ihr Heimrecht verteidigen, und sobald es den Wizards irgendwie gelingt, eins der beiden ersten Spiele zu gewinnen, dann beginnt wieder dieser ganze Prozess, auch im Kopf, denke ich, bei den Raptors, weil die Medien fragen ja dann zwangsläufig, hey, seid ihr wieder nicht bereit, seid ihr wieder nicht fokussiert, seid ihr wieder nur das Regular-Season-Team? Und das wäre für mich eine Chance oder ein Szenario, wo ich sehe, dass die Wizards da ja zumindest die Serie offen gestalten können. Aber ich würde trotzdem insgesamt schon ich sag's mal so, wenn Toronto die Serie verliert, dann wirst du mit dem Kader nie irgendetwas gewinnen. Und dann musst du sowieso gucken, dass du den Kader umbaust, finde ich. Und deswegen bin ich da schon der Meinung, dass die Wizards zwar, sagen wir mal, vielleicht mal zwei oder wenn es gut läuft, auch drei Spiele gewinnen können, aber mehr sehe ich da nicht.
Dominik, teilst du Lars' Einschätzung?
Ja, also größtenteils schon. Beim X-Faktor habe ich mir jetzt Kelly Oubre Jr. aufgeschrieben, denn Porter, schon wenn er in der Starting Five ist, die ist ja eben sehr gut, bei Oubre Jr., der kommt von der Bank und der ist wirklich seit dem All-Star-Break, er trifft nichts, er verteidigt schlecht. Das hat Brooks auch letztens in einem Interview moniert. Und damit Washington überhaupt eine reelle Chance in dieser Serie hat, brauchen sie eine konkurrenzfähige Bank, und da muss Oubre Jr. einfach liefern. Gerade wenn er dann die offenen Dreier von Wall oder Beal bekommt, das sind Punkte, die Washington dringend benötigt. Und da bin ich wirklich gespannt, ob er jetzt, wie Lars vorher gesagt hat, quasi den Schalter umlegen kann, ob das so leicht geht. Und ja, es wäre für sie schon wichtig. Und insgesamt, also ich habe jetzt die Raptors in 5, falls sie Spiel 1 gewinnen, denn das war ja in den letzten paar Jahren so ein Problem, dass dann wirklich Laurie und DeRozan im ersten oder auch im zweiten Spiel fürchterlich spielten, katastrophale Quoten hatten. Und dann, wie Lars gesagt hat, wenn du dann mit 1-1 nach 2 Auswärtsspielen oder dann jetzt zum Beispiel nach Washington muss, dann sieht die Situation wirklich nicht so prickelnd aus. Also ich habe sie jetzt mit in 5, falls sie Spiel 1 gewinnen, und sonst in 6.
Ja, Lars hatte ja schon gesagt, in 6, im besten Fall für Washington dann in 7, aber auf jeden Fall setzen sich in beiden Fällen die Toronto Raptors durch. Dürfen gespannt sein, ob die Anpassungen, die Dwayne Casey vor der Saison und dann auch im Laufe der Saison bei den Toronto Raptors getroffen hat, ob die sich nun bezahlt machen, ob die vielen genommenen Dreier jetzt endlich zum Erfolg führen, den sich die Toronto Raptors so wünschen. Es kann eigentlich ja das Ziel fast nur heißen, zumindest mal in die Conference Finals zu kommen, wenn gar nicht mehr. Wir sind gespannt, ob ihnen das gelingt, und sind dann gleich wieder da mit Serie Nummer 2. Das ist die Serie zwischen den Boston Celtics und den Milwaukee Bucks.
Der dritte internationale Berlin-Cup im Goalball auf meinsportradio.de. Live. 7 internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Die Boston Celtics hatten nach wenigen Minuten in der Regular Season einen riesigen Schock zu verkraften, als Gordon Hayward sich verletzte, spielten dann dennoch eine famose Saison, lange Zeit vielleicht auch über ihren Möglichkeiten und sahen, ja, zur Halbzeit auf jeden Fall noch aus wie das Team, das den Osten gewinnen würde. Dann ja, schlug das Verletzungspech immer wieder zu und jetzt gehen sie in die Playoffs ohne Gordon Hayward, ohne Kyrie Irving, ohne Marcus Smart und aus deutscher Sicht leider auch ohne Daniel Theiss. Und nichtsdestotrotz sind sie eben Zweiter am Ende geworden und empfangen jetzt die Milwaukee Bucks in den Playoffs. Die Milwaukee Bucks, das Team rund um Giannis Antetokounmpo. Dominik, die Boston Celtics, man hatte so ein bisschen den Eindruck, schleppen sich irgendwie in die Playoffs. Und bei aller Entwicklung, die die jungen Spieler da genommen haben, manchmal hatte man den Eindruck, die würden am liebsten einfach nur noch einen Haken an die Saison machen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine Riesenmöglichkeit für die Jungs, um Jason Tatum, um Jaylen Brown, um Terry Rozier, jetzt da einen riesigen Schritt nach vorne zu machen und letzten Endes vielleicht auch in Runde 2 einzuziehen.
Definitiv, ja. Also man kann wirklich nur mitfühlen mit dem, was Boston dieses Jahr durchgemacht hat mit den ganzen Verletzten, aber eben, wie du schon gesagt hast, es hat alles auch etwas Positives. Rozier und Brown und Tatum bekommen viel mehr Minuten, viel mehr Chancen, gerade Tatum hat sich wirklich in den Vordergrund gespielt und das wird er auch jetzt in den Playoffs machen müssen. Gerade dann, wenn die Plays und so weiter zusammenbrechen, fehlt ihnen einfach so ein 1-gegen-1-Scorer, den sie sonst mit Irving hatten, der sie auch zu Beginn der Saison relativ oft rettete am Ende des Spiels. Und diese Situation, die muss jetzt Tatum einfach annehmen und in diese Rolle schlüpfen. Das hat eigentlich am College bei Duke schon relativ gut gemacht. Und den Celtics bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als wirklich noch geschlossener zusammenrücken, noch mehr Teambasketball zu spielen, was sie eh schon machen und auf ihren Wundertrainer Brad Stevens zu vertrauen.
Lars, es ist im Osten im Prinzip ein offenes Geheimnis, dass die Boston Celtics einfach vielleicht die gefährlichste oder die gemeinste Defense der Eastern Conference spielen. Und letzten Endes haben sie ja so viele Spiele auch zu ihren Gunsten entschieden. Auf der anderen Seite krankt es eben in der Offensive an allen Ecken und Enden, weil sie schlicht und ergreifend eben, Dominik hat es gerade schon angesprochen, ja, so ein bisschen an Spielern eben wie Kyrie Irving mangelt. Nichtsdestotrotz, musst du irgendwie Punkte machen, um so ein Spiel zu gewinnen. Und damit lastet natürlich es automatisch auch jede Menge Verantwortung beispielsweise auf Jason Tatum. Ist das eine Verantwortung, die er ja schon stemmen kann? Siehst du die Möglichkeit, dass die Boston Celtics Erfolg haben in dieser ersten Playoff-Runde?
Also in der ersten Playoff-Runde sehe ich schon, dass sie Erfolg haben können. Ob Jason Tatum dann derjenige sein wird, der da die meiste Last trägt, müssen wir gucken. Also was du ja schon angesprochen hast, sie haben eine hervorragende Defense, nicht nur im Osten, sondern ja ligaweit. Nummer 1, wenn man das Defensive Rating sich anguckt. Aber sie kommen dann eben mit ihrer Offensive auch nur noch auf irgendwie, ich glaube, Platz 8 oder so beim Net Rating. Also Platz 6 ist es beim Net Rating. Also da sieht man schon, dass eben dort auch mit den anderen Spielern, mit den offensiv besseren Spielern es schon gestockt hat. Ja, also das wird im Prinzip ein sehr, sehr unansehnlicher Basketball, glaube ich, offensiv, weil du ja natürlich dann auch Systeme laufen musst für Spieler, die das vorher gar nicht gewohnt waren. Und ja, also es ist, das ist im Prinzip so ein bisschen das Spiegelbild des gesamten Ostens. Du kannst Boston selber gar nicht wirklich einschätzen, weil du hast ja gar kein Sample Size von den Leuten, die jetzt da zusammenspielen werden, außer vielleicht mal irgendwie ein paar Minuten, wenn das Spiel entschieden war oder einfach mal zwischendurch, weil Brad Stevens was ausprobieren muss. Also das wird sicherlich eine Serie sein, wenn Boston die gewinnt, dann ist da der Anteil des Trainers sehr, sehr hoch einzuordnen. Und Brad Stevens ist zum Glück für die Celtics, glaube ich, einer der wenigen Coaches in der Liga, der auch in der Lage ist, sie dort so einzustellen, dass sie die Serie gewinnen können. Aber das wird ein ganz, ganz hartes Stück Arbeit. Und ja, ich weiß halt auch nicht, ob du irgendwie ein bisschen unkonventionell spielen kannst, dass du mit Monroe und Horford irgendwas probierst. Das wären so ein paar Sachen. Weiß ich aber nicht, ob das jetzt auch dann dem entspricht, was Brad Stevens spielen möchte. Also, wie gesagt, es wird, glaube ich, teilweise eben etwas chaotisch werden, was die Celtics da offensiv zeigen, aber das ist, glaube ich, dann auch verständlich bei der Personalsituation.
Ja, solange es am Ende chaotisch zum Erfolg führt, ist es Brad Stevens sicherlich recht. Und er hat ja in dieser Saison mehrfach unter Beweis gestellt, dass er dieses Team entsprechend einstellen kann, egal wer da ausgefallen ist. Auf der anderen Seite stehen die Milwaukee Bucks, die am Ende nur auf Platz 7 landen, muss man wahrscheinlich sagen. Sie haben mit Giannis Antetokounmpo einen der spektakulärsten Spieler der Liga und auf jeden Fall einen der spektakulärsten im Osten. Sie haben dazu dann im Sommer Eric Bledsoe geholt, haben dafür ihren First-Round-Pick geopfert und wollten ja letzten Endes ein bisschen mehr Tiefe reinbringen. Dann haben sie mitten in der Saison Jason Kidd gefeuert, weil der ja Prozess, die Weiterentwicklung so ein bisschen ausblieb, Dominik. Jetzt sind sie, wie gesagt, nur Siebter geworden und müssen jetzt auf die verletzungsgebeutelten Boston Celtics treffen. Wenn sie da rausfliegen, wäre das sicherlich nicht der Anspruch, den sie vor der Saison hatten.
Nein, definitiv nicht. Und seitdem sie Kidd gefeiert haben, hat sich jetzt auch nicht wirklich was verbessert, also sowohl offensiv als auch defensiv nicht. Und es wäre schon irgendwie ernüchternd, wenn sie mit einem Spieler wie Antetokounmpo gegen ein gebeuteltes Boston rausfliegen. Aber eben das alleine, was Milwaukee spielt, ist jetzt auch nichts, was einen vom Hocker haut. Sie attackieren zwar enorm viel den Korb und machen das auch jetzt nicht schlecht, aber sonst ja ist es, wenn man sich ihre Offense ansieht, nicht wirklich so berauschend. Also sie probieren von allem etwas, sie kommen sehr viel in die Transition, gerade aus so Live-Ball-Turnover, was dann Boston wirklich verhindern muss, aber sonst, ja, in der Offense, sie hoffen darauf, dass sie nach einem Pick-and-Roll oft den Switch bekommen, den dann Antetokounmpo attackieren kann oder auch Bledsoe, aber sonst, ja, so alleine kreieren kommt da relativ wenig raus bei ihnen und in der Defense sind sie jetzt auch, ja, früher unter Kidd haben sie enorm viel geswitcht und auch gegambelt, also wirklich sehr risikoreich gespielt. Das haben sie jetzt ein bisschen zurückgeschraubt, aber sie sind immer noch, sie kommen sehr ins Schwimmen, wenn das gegnerische Team den Ball enorm schnell bewegt. Sie offenbaren dann große Löcher, die attackiert werden können und das könnte dann gegen Boston doch schwer werden, denn Boston ist bei den Spot-Ups enorm gut, da machen sie über 1,6 Punkte pro Ballbesitz und das könnte schon so ein entscheidender Faktor werden, dass Milwaukee die Closeouts gut spielt und da nicht schnell in die Bedrohung gerät.
Ja, Lars, was macht man aus den Milwaukee Bucks? Talent ist eigentlich auch genügend vorhanden. Wir haben Antetokounmpo angesprochen, sie haben Bledsoe, sie haben mit Chris Middleton auf jeden Fall auch noch eine sehr, sehr gute zweite Scoring-Option. Sie haben mit Malcolm Brogdon und Jabari Parker junge Spieler, die teilweise jetzt auch zeigen müssen, dass sie im Sommer einen größeren Vertrag wert sind. Aber die Ergebnisse spiegeln es irgendwie nicht so wider. Bei den Milwaukee Bucks, wie bei so vielen Teams im Osten, einfach auch zwischen ja wirklich berauschendem Basketball, gerade in der Offensive, aber eben auch, und Dominik hat es angesprochen, wirklich himmelschreienden Unzulänglichkeiten in der Defensive, alles möglich.
Ja, vielleicht hatten sie einfach auch noch nicht den richtigen Coach. Also ich meine, Jason Kidd in allen Ehren super Spieler gewesen, aber als Coach hat er ja auch noch nicht so die Leistungen gezeigt. Und wenn du da dann vielleicht, also ich ziehe jetzt mal etwas den Vergleich zu Golden State, passt vom Spielermaterial her nicht, aber vielleicht so von dem Alter der Spieler, die haben ja Mark Jackson damals gehabt. Und das, was Steve Kerr auch immer noch gesagt hat, ist, dass Jackson hat da einfach so eine gewisse defensive Identität ihnen vermittelt und ihnen auch gezeigt, wie sie verteidigen müssen. Und vielleicht fehlt genauso ein Coach den Milwaukee Bucks, der ihnen über ein oder zwei Jahre einfach eben beibringt, wie du solide zu verteidigen hast. Und die Offensive, da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig, die wird sowieso kommen. Dafür sind die Spieler eben, wie ihr beide auch schon gesagt habt, zu talentiert. Und ja, dann musst du eben, also das ist halt etwas, was du auch bei anderen Mannschaften ja siehst. Also wenn ich jetzt im Westen zum Beispiel auf Minnesota gucke, die würde ich ähnlich sehen, dass sie sehr, sehr talentiert sind, dass aber irgendwo in der Verteidigung noch kein Konzept da ist oder aber wenn es denn da ist, dass sie es nicht umsetzen können. Und ich glaube, dass Milwaukee in einer ähnlichen Situation ist. Und was mich übrigens bei aller Offensive erstaunt hat, ist, dass sie nicht so besonders schnell spielen. Wenn ich jetzt auf die Pace geguckt habe, da sind sie auf Platz 20. Das hat mich eigentlich überrascht. Spricht aber vielleicht auch ein bisschen dafür, dass da auch offensiv eben noch nicht diese Routine und Regelmäßigkeit drin ist, die du dann vielleicht brauchst, um dann auch ja jemanden wie Antetokounmpo wirklich dann mit seinem Speed auch einzusetzen. Ja, also im Grunde wiederhole ich mich bei den Ost-Teams. Es ist sehr schwer einzuschätzen, was am Ende dann wirklich in den Playoffs auch dabei rauskommt. Sie haben natürlich letztes Jahr schon erste Erfahrungen gesammelt. Also es ist ja nicht die allererste Saison mit dem Kern. Das könnte zum Beispiel ein Vorteil sein jetzt.
Ja, könnte vor allen Dingen ein Vorteil dann gegenüber den sehr, sehr jungen Boston Celtics sein, wo ja teilweise noch gar keine Erfahrung vorhanden ist. Die Pace spiegelt sich ja auch so ein bisschen darin wider, dass sie nicht übermäßig viele Assists spielen, also den Ball gar nicht so oft laufen lassen, sondern eben sich dann ein Stück weit auch auf ihre individuelle Klasse verlassen, dann einfach aus Isolation-Situationen heraus zu scoren. Dominik, wer ist am Ende der X-Faktor dieser Serie? Wer macht hier den Unterschied? Es ist am Ende Giannis Antetokounmpo, der dann die Milwaukee Bucks über verletzungsgebeutelte Boston Celtics doch hinwegträgt?
Für mich bei den Bucks ist eigentlich der X-Faktor Jabari Parker, denn von Antetokounmpo, da weiß man im Endeffekt, was man bekommt. Da bekommst du das Scoring, da bekommst du das teilweise gute Playmaking und auch das Rebounding, aber von Parker sollte eigentlich der zweite offensive oder sollte die zweite offensive Option eigentlich sein, neben Antetokounmpo, das hat jetzt aber Middleton übernommen, aber von seinen Anlagen her würde er eigentlich alles mitbringen, er kann werfen, er kann im 1 gegen 1 scoren, er kann im Pick and Roll den Big Man spielen, also wenn er sein Potenzial abruft, dann würde ich sagen, dass er der X-Faktor für Milwaukee ist.
Lars, wie geht die Serie am Ende aus?
Ja, also da tue ich mir, das ist eine der Serien, wo ich mir, glaube ich, am schwersten tue. Es ist, ja, also ich traue zum Beispiel Antetokounmpo auch zu, dass der da irgendwie zwei Spiele mit 40 plus oder ein verrücktes Triple-Double oder ähnliches auflegt. Und da sehe ich bei Boston wenig Spieler, die das hinkriegen. Aber auch ein Kollaps der Offensive ist halt bei Milwaukee drin oder eben dann auch irgendwie ein Spiel, wo ja die ganzen Rollenspieler bei Boston die Bälle reinschmeißen. Also ich sage jetzt mal, Brad Stevens ist der bessere Coach und der wird es am Ende richten in 7 Spielen und auch durch den Heimvorteil hat Boston da eben dann am Ende ein bisschen mehr, was dann für sie spricht, also 7 Spiele für Boston.
Dominik, was sagst du? Reicht's am Ende, dass die Boston Celtics alle außer Antetokounmpo an die Kette legen und der dann zwar machen darf, was er möchte und so wird dann die Serie entschieden für die Boston Celtics?
Ja, ich würde Lars zustimmen. Also man hat die Celtics die Saison schon einige Male abgeschrieben, aber sie kommen einfach immer wieder, gerade mit ihrer Defense. Und wenn sie das Spiel wirklich niedrig halten, also so bei rund 100 Punkten, vielleicht auch knapp darunter, dann würde ich auch mit den Celtics in 7 gehen. Denn wie Lars schon gesagt hat, am Ende könnte wirklich der Coach den Unterschied machen. Und da haben die Celtics mit Stevens den ganz großen Vorteil.
Der Gewinner dieser Serie wird dann auf den Gewinner der Serie Philadelphia 76ers gegen Miami Heat treffen. Die 76ers sind aktuell eines der heißesten Teams der Liga und werden dann logischerweise gleich auch hier bei uns im Fokus stehen, wenn wir uns der dritten Serie der ersten Playoff-Runde der Eastern Conference hier bei Triple Double auf meinsportradio.de widmen.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert die Heimspiele der H-Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Kein Team geht mit mehr Momentum in die Playoffs als die Philadelphia 76ers, die ja wirklich eine famose Siegesserie zuletzt hingelegt haben. Und sie treffen auf die Miami Heat und damit ist schon so ein bisschen ja Explosionsgefahr angesagt. Philadelphia muss zwar zunächst auf Joel Embiid verzichten, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er innerhalb der Serie zurückkommt, die ist groß. Und dann werden er und Hassan Whiteside wieder aufeinandertreffen, Lars. Und das hat ja schon in der Regular Season für das eine oder andere Scharmützel gesorgt.
Ja, aber da muss ich sagen, sowas gefällt mir. Also dieses, wir sind alle Buddies, was jetzt in den letzten Jahren oder vielleicht auch schon im letzten Jahrzehnt so ein bisschen Einzug gehalten hat. Also die müssen sich ja nicht irgendwie verletzen wollen oder sonst was, aber dass man da zumindest nicht immer irgendwo vorher sich abklatscht und irgendwie, keine Ahnung, dann auch dauernd gute Freunde, gut Freund ist oder so. Also das finde ich persönlich besser als, also wenn das dann so abläuft wie jetzt, das Duell, dass man sich auch ein bisschen kabbelt, dass man auch, solange es auf einem gewissen Niveau ist, dass man sich da eben auch außerhalb des Korb, des Platzes duelliert, ist doch vollkommen okay. Und dann kannst du ja auf dem Parkett zeigen, wer nicht nur die große Klappe hatte, sondern wer dann am Ende auch ein bisschen was dahinter hat. Und da sehe ich schon, dass das sehr, sehr interessante Spiele werden können. Bei Embiid, wie gesagt, ist jetzt ja noch fraglich, ob der denn überhaupt spielt, ist er noch verletzt. Also wenn ich die Reports aus Philadelphia da richtig lese, dann soll er Spiel 1 nicht aktiv sein. Das wäre dann natürlich ein Vorteil für Miami, aber ich hoffe, dass er dann im Verlauf der Serie dann noch gegen Hassan Whiteside spielt und dass sie dann eben auch sich einfach offensiv duellieren und wenn dabei, keine Ahnung, der eine 20-20 macht und der andere 30-15, ja, solange es dann auch guten Sport am Ende produziert, bitte gerne mehr von diesem Beef. Also das gefällt mir.
Bin ich absolut bei dir. Es muss nicht immer Banana Boat Connection sein. Dominik, die Philadelphia 76ers mussten jetzt zuletzt eben auch auf Joel Embiid verzichten. War das am Ende womöglich sogar förderlich noch für das Team, um zu sehen, dass man ja womöglich weniger von ihm abhängig ist, als es vorher den Anschein machte und dass man gerade hinten raus vielleicht den ein oder anderen Spielzug dann auch mal laufen konnte, den man ohne ihn oder mit ihm nicht gelaufen wäre?
Definitiv, ja. Also die Verletzung ist natürlich schade für ihn, war schade für die Sixers, aber kam jetzt nicht zum ungünstigsten Zeitpunkt. Und eben, wie du sagst, Philadelphia hat das sehr gut gelöst, hat dann einfach ein bisschen anders spielen lassen. Und es hat ihnen wirklich geholfen. Auch Fultz hat mehr den Ball bekommen, Reddick, Covington, Bellinelli wurden mehr einbezogen. Es wurde weniger aus dem Post-Up herausgepasst, denn das hat Embiid dann oft gemacht oder aus dem Post-Up geworfen, dafür mehr durch Simmons gespielt. Und das könnte wirklich dann im Laufe der Playoffs ja nützlich sein, wenn man nicht immer auf die Kreationen von Embiid angewiesen ist.
Bei den Philadelphia 76ers ja vor allen Dingen die jungen Spieler im Fokus, Joel Embiid, Ben Simmons, Dario Saric, jetzt zuletzt dann auch ein bisschen Markel Fultz, der ja gefühlt, also von dem ja eigentlich keiner mehr erwartet hat, dass er überhaupt noch ein Spiel diese Saison dann macht, aber unverhofft kommt oft der Triple-Double im letzten Saisonspiel als jüngster Spieler aller Zeiten. Dazu dann aber eben auch im Laufe der Saison die Verstärkung durch erfahrene Spieler, unter anderem eben Bellinelli, durch Ilyasova, die sich nahtlos eingefügt haben in das System der Philadelphia 76ers. An und für sich, Lars, wirkt es so, als wären die 76ers bereit, vielleicht sogar bereit für noch Größeres als die Playoffs. Aber am Ende steht da eben auch jede Menge Unerfahrenheit und vor allen Dingen Jahre des Verlierens auf dem Platz. Kommt das jetzt vielleicht doch das eine Jahr zu früh?
Tja, also das stimmt alles, was du gesagt hast, aber wenn du die Chance hast und wenn sich einfach diese Situation ergibt, dann kannst du natürlich jetzt, also aus Sicht der Sixers oder insgesamt ist es schon richtig, dass man das so jetzt in der Form vielleicht nicht erwartet hätte. Wenn die anderen Teams, wie wir drüber gesprochen haben, so gespielt hätten, wie man das prognostiziert hat, dann wären die Sixers vielleicht irgendwo auf 6 eingelaufen und nicht so wie jetzt andersherum auf 3. Aber wenn du die Chance hast, nutze sie, hatte ich vorhin schon gesagt. Es ist ein bisschen so, dass mit Embiid für mich eben auch das Spiel der Sixers steht und fällt. Denn wenn er auf dem Court ist, dann hat das eine ganz andere Dynamik. Und vor allem, so gut Ben Simmons auch war in vielen Bereichen, ohne Embiid fehlt ihm ein bisschen, ja, auch teilweise der Platz, die Unterstützung, der Partner. Und da traue ich ihm das noch nicht unbedingt zu, dass er dann jetzt alleine das Ganze richten kann. Sie haben auch einige Veteranen, aber auch da bin ich ein bisschen skeptisch. Mein J.J. Redick, der hat ja die letzten Jahre auch nicht wirklich weite und tiefe Playoff-Runs gehabt. Also ja, muss man auch eben sehen, wie er da unterstützen kann. Ich frage mich eben auch ein bisschen, ob da eben dann wieder ein Punkt gegen die Sixers spricht, den wir eben bei Boston zum Beispiel erwähnt haben, einfach das Coaching-Matchup. Denn da sehe ich dann Miami schon ein bisschen vorne. Und da glaube ich eben, dass ein unerfahrener Coach in den Playoffs, der eben selber auch noch nie NBA-Playoffs gespielt hat, plus eine Mannschaft, die sehr, sehr jung ist, das ist schon auch eine Kombination, die ja schwierig werden könnte. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, auch was dabei am Ende rauskommt. Ich weiß ja nicht, wie ihr beide das seht, ob da eben die Trainerposition auch einen großen Anteil haben kann an der Serie.
Ja, sicherlich ein Punkt, den man diskutieren kann. Ich weiß nicht, wie es Dominik sieht. Die Miami Heat, ja ein Team, das irgendwie ja deutlich anders gestrickt als das der Philadelphia 76ers, bei denen Goran Dragic zwar vorangeht, die aber dann eben in Dion Waiters schon sehr früh ihren zweiten Scorer verloren haben, deswegen jetzt sehr, sehr tief immer spielen. Und die Miami Heat natürlich, gecoacht von Eric Spoelstra, ein Team, das unfassbar viele Spiele gewinnt, wenn es ganz, ganz knapp wird. Das ist ja wirklich irgendwie unglaublich, welche Zahlen da durch die Gegend fliegen, wenn sie, wenn es knapp wird, wenn es ein One-Possession-Game ist, dann gewinnt gefühlt immer Miami. Ist das dann am Ende eben mit dieser ganzen Coaching-Erfahrung, die Sie da vorweisen können, der entscheidende Faktor, um die 76ers zu schlagen, Dominik?
Ob sie schlagen können, weiß ich nicht, aber ein positiver Faktor ist es auf jeden Fall, denn wenn man, wenn du schon gesagt hast, mit den ganzen knappen Spielen, normalerweise denkt man sich, dass das dann ja so rund 50% der Spiele gewinnt man, 50% der Spiele verliert man, plus, minus ein paar Prozent. Aber bei Miami ist es jetzt wirklich schon eine Zeit lang so, so zugunsten von Siegen gegenüber Niederlagen. Da muss man schon sagen, dass sie da hinsichtlich ihres Trainers enorm viel richtig machen. Und das sieht man auch, denn sie haben jetzt ein Net-Rating von 0,5. Das ist nicht berauschend. Ihr Offensive-Rating ist von den 8 Teams im Osten in den Playoffs das schlechteste. Ihr Defensive-Rating ist nur das zweitschlechteste von den Ost-Playoff-Teams. Ihre in der Offense, sie haben eigentlich keinen wirklichen Play-Type, wo sie effizient sind. Und da finde ich schon enorm, was Spoelstra da jetzt seit Jahren eigentlich aus diesem Kader herausholt. Denn bis auf Dragic gibt es da keinen, der wirklich für sich selbst kreieren kann. Auch sonst, die haben da mit Richardson und so weiter ein paar, oder auch Olynyk, ein paar Spot-Up-Schützen, aber jetzt wirklich nichts, wo man sagen würde, wow, dieser Kader haut einen um, aber sie spielen Jahr für Jahr konstanten Basketball, kommen in die Playoffs, spielen, sind immer rund um die 50% meistens drüber und da ist das schon, ja, ein Vorteil ist da sicher gegenüber Brown, aber ich denke nicht, dass es schlussendlich reichen wird, um ja die Sixers zu schlagen.
Lars, die Miami Heat ja so ein bisschen das Team der überall Geschassten, die dann von Spoelstra eben zu einer Einheit geformt wurden. Ist es vielleicht eben, wir hatten es anfangs mal angesprochen, das Thema Mannschaftsgefüge, was die Miami Heat auch so stark macht, dass da wirklich einer für den anderen sich den Arsch aufreißt, um es mal ganz salopp zu sagen. Und auch Dwayne Wade, der jetzt zurückgekehrt ist, eben nicht sich da hinstellt und sagt, hey, hier, Miami, ich bin der große Obermacker, sondern sich einfach da auch nahtlos in dieses Teamgefüge integriert und so dann die Teamchemie nicht zerstört.
Genau, also das fasst es ziemlich gut zusammen, eben bei Wade auch zu erwähnen, dass er ja nicht als Starter aufgelaufen ist. Also das ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich. Es wirkte ja zwischenzeitlich so, als er zurückgekommen ist, dann so ein bisschen, ja, jetzt das wird die große Abschiedstournee für ihn. In Miami ist es in dem Sinne ja auch, aber es ist jetzt nicht so gewesen, dass er sich da komplett in den Vordergrund gespielt hat, sondern er hat eben die Rolle, die ihm zugewiesen wurde, akzeptiert. Und sie haben auch sehr, sehr viele Spieler, die zweistellig scoren können. Das ist eben auch ein Punkt. Sie können verschiedene Arten von Basketball spielen. Also wenn sie jetzt zum Beispiel in den ersten Spielen den Vorteil haben, dass Embiid nicht da ist, dann wird sicherlich Hassan Whiteside ein paar Minuten mehr spielen. Aber Miami ist auch in der Lage, eben dann eine andere Kombination zu spielen und zu sagen, Moment mal, jetzt spielen wir Small Ball. Und sie sind ja da drin auch erfahren. Sie haben eben auch wirkliche Führungsspieler, zum Beispiel in Dragic. Klar, NBA-seitig hat er noch nichts gewonnen, aber der ist international natürlich jemand, der eben dann auch schon einen Titel dort errungen hat. Und ich glaube, dass dieser Faktor Erfahrung da einfach sehr, sehr viel für Miami bedeuten kann, weil sie eben dann auch teilweise vielleicht nicht ganz diese Jugend und auch nicht die ganzen Fähigkeiten haben, die die 76ers haben. Aber Miami, die wissen eben genau, was sie machen müssen. Und da weiß eben dann auch der Rollenspieler Nummer 8, 9, was er zu tun hat. Und ich glaube auch, zum Beispiel jetzt nochmal zurückzukommen zu Toronto vorhin, ich glaube eben, dass ein Spoelstra einfach die Autorität hat und auch den Mut hat und auch die Intelligenz hat, dann eben auch mal 9, 10, 11 Spieler einzusetzen, wenn es denn passt. Das ist ja auch, denke ich, etwas, was nicht jeder Coach macht. Ich würde Spoelstra da aber reinnehmen, da gibt es ja andere, die das auch noch machen. Das eben dann auch etwas, was Miami dann in die Karten spielen kann, wo sie dann eben auch eine tief und variable Bench haben.
Ja, du hast es angesprochen, viele Spieler im zweistelligen Punktbereich über die Saison gesehen. Insgesamt 9, Dion Waiters ist einer davon, der fehlt verletzt. Aber das spricht natürlich dann auch dafür, die Bank tief spielen zu lassen, wenn du einfach so viele Spieler hast, die ihren Beitrag da leisten. Lasst uns nochmal ganz kurz über Hassan Whiteside sprechen. Hassan Whiteside verdient echt eine Menge Geld in Miami. War dann zwischenzeitlich in dieser Saison auch so ein bisschen, ja, derjenige, der da rumgequengelt hat und gesagt hat, ey, hier, ich krieg zu wenig Spielzeit und so weiter und so fort. Jetzt bekommen wir hier wahrscheinlich eben das Aufeinandertreffen zwischen Hassan Whiteside und Joel Embiid. Joel Embiid, was er auch noch nicht erwähnt wurde, natürlich ein unfassbar guter Verteidiger. Das wird den 76ers auf jeden Fall erstmal so ein Stück weit natürlich abgehen, wenn er nicht dabei ist. Wie groß, Dominik, ist die Rolle, die Hassan Whiteside spielen muss, damit die Miami Heat Erfolg haben können?
Ja, also wenn Embiid nicht dabei ist, dann ist Whiteside sicher positiv für die für Miami, denn durch sein Rebounding und auch offensiv als Lobempfänger bei Pick and Rolls ist er sicher gut geeignet, denn wenn Philadelphia auf der 5 oder auf den großen Positionen mit Saric oder mit Ja, und Amir Johnson oder so spielt, dann sind sie einfach nicht so athletisch wie mit Embiid zum Beispiel. Und das sollte dann Whiteside ausnutzen. Falls Embiid aber zurückkommt, sehe ich den Impact von Whiteside ziemlich gering, denn für mich ist er so ein bisschen ein Spieler, der so von außen her richtig super aussieht. Er holt sich viele Rebounds, er schmeißt die Dunks rein, aber wenn man sich so seine Statistiken ansieht, dann ist Miami ohne ihn auf dem Feld um einiges besser als mit ihm und er verteidigt auch eigentlich nicht so gut, wie es sein Ruf eigentlich vermuten lässt und deshalb, ja, wenn Embiid nicht dabei ist die ersten paar Spiele, dann kann er sicherlich eine Waffe sein, aber wenn Embiid spielt, dann sehe ich es eher nicht, dass er irgendwie helfen kann.
Ja, Lars, du hast es angesprochen. Joel Embiid fehlt wahrscheinlich, fehlt ziemlich sicher in Partie 1, aber wahrscheinlich kommt er eben dann auch zurück. Insofern, ja, was spricht dann außer Joel Embiid noch für die 76ers? Wie geht die Serie am Ende aus?
Was spricht für die Sixers? Ich glaube, dass sie insgesamt doch die talentierteren Spieler haben, dass sie natürlich eben auch größtenteils dann die jüngeren Spieler haben, dass sie das Selbstvertrauen haben. Ich meine, das ist eben auch ein Punkt. Psyche und Teamchemie besteht natürlich auch aus sozusagen der aktuellen Lage. Also wenn du 15 Spiele hintereinander gewinnst und dann eben auch mal kurz den Vereinsrekord aufstellst. Also klar, die Sixers waren jetzt die letzten Jahre schlecht, aber das war ja auch mal eine Franchise, die schon in anderen Jahrzehnten sehr, sehr guten Basketball gespielt hat. Und da jetzt einen Vereinsrekord aufzustellen, ist schon erstmal etwas, was du so vielleicht auch von einem jungen Team nicht erwartest. Das ist schon mal ein Punkt, glaube ich, der Momentum, der für sie spricht. Ja, und wie geht die Serie aus? Also auch da tue ich mir sehr, sehr schwer, irgendwie einen Pick zu setzen. Da würde ich gerne What If nehmen, so ungefähr, ob Embiid jetzt dabei ist oder nicht. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass er spätestens ab den ersten beiden Spielen in Miami da ist. Und dann würde ich jetzt auch sagen, sagen wir mal, die Sixers in 7. Und Embiid ist dann derjenige, der im letzten Spiel irgendwie 35 oder 40 oder so auflegt. Das dürfte dann entscheidend sein. Wenn er nicht zurückkehren sollte, dann sehe ich da schwarz für die Sixers.
Dominik, wie siehst du das? Gibt es 7 Spiele? Muss am Ende Ben Simmons doch mal einen Dreier nehmen, um das Schicksal der 76ers in gute Bahn zu lenken?
So ein letzter Sekunde-Dreier oder wie? Nein, ich sehe das für Philadelphia ein wenig positiv. Also ich habe jetzt, wenn Embiid ja nach den Miami-Spielen zurückkehrt, habe ich Philadelphia in 5 und sonst Philadelphia in 6.
Gut, dann sind wir mal gespannt, ob Joel Embiid zurückkehrt. Es wäre allein für ein bisschen Trash-Talk natürlich wünschenswert, denn die Playoffs, die sind ja irgendwie kein Kindergeburtstag. Wir wollen ja auch was geboten bekommen. Und Joel Embiid ist ja auf jeden Fall auch gut für was, in den sozialen Medien. Aber dafür muss er wahrscheinlich am Ende nicht mal spielen. Wir sind gespannt, wie dann diese Serie enden wird. Eine Serie bietet Runde 1 der Eastern Conference Playoffs noch und das ist die Serie zwischen den Indiana Pacers und den Cleveland Cavaliers. Die Indiana Pacers, wohl das Team, das am überraschendsten überhaupt in die Playoffs gekommen ist. Die Cleveland Cavaliers natürlich immer noch das Team von LeBron James, allerdings nur auf Platz 4 am Ende eingelaufen. Darüber werden wir uns dann gleich abschließend hier auf meinsportradio.de unterhalten.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Paul Bosworth und Blair Namnoom kommentieren die Heimspiele der Mainz Athletics live. Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Die Cleveland Cavaliers streben die 4. Finals in Folge an. LeBron James möchte seine, Legacy in Cleveland ausbauen und möchte natürlich vor allen Dingen Erfolg haben. Und die Cleveland Cavaliers wünschen sich wahrscheinlich nichts sehnlicher, denn dann besteht erst recht die Chance, dass er im Sommer bleibt. Auf der anderen Seite stehen die Indiana Pacers, die dem, alles entgegensetzen möchten, die tatsächlich die Cleveland Cavaliers das ein oder andere Mal geärgert haben in der Regular Season, aber die eigentlich keiner so richtig auf dem Zettel hatte. Die sahen aus wie der ganz große Verlierer in der Offseason, bekamen Victor Oladipo und Domantas Sabonis für Paul George und alle dachten sich, oh Gott, Pacers, was habt ihr da getan? Jetzt ist Victor Oladipo der Top-Favorit auf den Most Improved Player Award, Dominik, und hat letzten Endes die Pacers relativ souverän dann doch in die Playoffs geführt.
Definitiv, ja, also mit dem hätte ich nie und nimmer gerechnet. Meinen allergrößten Respekt an die Franchise aus Indiana, auch was Oladipo wirklich jetzt, wenn man sich mal ansieht, wie viele Probleme er letztes Jahr neben Westbrook hatte und wie er jetzt in Indiana auftrumpft, das ist schon ganz, ganz stark. Aber irgendwie ist es auch traurig, dass wenn man sieht, wie gut ihre Saison war und trotzdem, wie viele Leute geben ihnen wirklich eine Chance jetzt gegen Cleveland, dass selbst auch über die ganze Saison hinweg große Probleme hatte und nicht verteidigen kann.
Ja, es ist so ein bisschen die Geschichte wie mit den San Antonio Spurs. Man wettet einfach nicht gegen LeBron James. Lars, nichtsdestotrotz gewinnt Indiana die Serie in der Regular Season mit 3-1. Und das, ja, teilweise dann doch auch ja relativ deutlich. Die Cleveland Cavaliers sind überhaupt nicht mehr das Team, das sie am Anfang der Saison waren. Das muss man natürlich ehrlicherweise auch sagen. Sie haben mit der Trade-Deadline nochmal ordentlich umgekrempelt. Nichtsdestotrotz, ja, sie besitzen halt, so einfach das ist, sie besitzen LeBron James, sie besitzen den besten Basketballspieler der Welt. Und Indiana hat deutlich über dem gespielt, was man von ihnen erwarten durfte. Aber das ist am Ende vielleicht dann auch einfach trotzdem zu wenig.
Genau, ja. Im Grunde kann man da nicht viel hinzufügen. Also du hast das ja schon schön zusammengefasst. Die Frage ist halt bei Indiana eben, zum Beispiel, wer verteidigt LeBron James? Also wer kann ihn... Stoppen kann ihn eh keiner, aber wer kann ihn zumindest irgendwo ein bisschen ja, verlangsamen und ihn zumindest für seine Punkte arbeiten lassen? Das ist ja zum Beispiel auch schon mal ein Punkt dann. Und ja, es ist halt, du hast es erwähnt, 3-1, die Bilanz in der regulären Saison, das wird keinen in Cleveland interessieren, das wird speziell LeBron James sich interessieren. Und ich sehe eben auch da die Chance für die Cavaliers, sich dann vielleicht auch ein bisschen Puffer sogar zu holen, wenn sie da sich ja schnell entscheiden und dort eine schnelle Serie spielen. Ein bisschen ähnlich war es ja auch im letzten Jahr, dass LeBron James dann wirklich eben auch seine 40 Minuten gespielt hat, dass sie dann die Serien schnell entschieden haben. Und dann hat er eben 2-3 Tage mehr Zeit gehabt, um sich da in die Eistonne zu legen. Also das kann ich mir zum Beispiel jetzt in der Serie gegen Indiana auch vorstellen, dass man so ein bisschen mit der Mentalität reingeht, möglichst schnell da dann eben die Serie auch zu entscheiden, um dann ein bisschen Kraft zu tanken für dann vielleicht die Toronto Raptors. Ja, aber ansonsten, was kann Indiana Mut machen? Sagen wir es mal so, du hast nichts zu verlieren. Also auch da wieder, ne, psychisch Faktor Druck. Die haben viel mehr erreicht, als ihnen die meisten oder vielleicht sogar alle Experten zugetraut haben. Also ich hätte auch nie gedacht, dass sie in irgendeiner Form rund um das Heimrecht da mitspielen. Vielleicht mit viel Glück, und wenn sie irgendwie noch einen Trade machen, dann hätte man von den Playoffs ausgehen können. Aber so ist es dann wirklich schon so, dass du sagen musst, das ist sehr, sehr gut, was sie da geleistet haben. Viel Anteil bei Victor Oladipo. Du hast gesagt, Most Improved Player. Ich habe jetzt auch schon Stimmen gehört, dass er im MVP-Race genannt wird, in den hinteren Rängen. Also das ist schon beeindruckend, was er da gespielt hat, aber ich glaube trotzdem, dass das nicht für viele, viele Siege gegen Cleveland reichen wird.
Die Indiana Pacers, ja, ich glaube, ich hatte in der Saisonvorschau mal gesagt, dass für mich ein Kandidat auf den Most Improved Player Award Miles Turner ist. Eben nicht nur mit Sonnenschein. Miles Turner ist für mich so ein bisschen der Verlierer vielleicht bei den Indiana Pacers, Dominik. Ist das aber auch eben jemand, der jetzt endlich mal abliefern muss, gerade im Hinblick auf die Playoffs? Denn in den letzten Wochen hat er wirklich schwach gespielt, und dann stellt sich auf einmal die Frage, ob er überhaupt noch die logische Wahl für die, ja, letzten Endes für die Starting Five ist, oder ob man da nicht doch Domantas Sabonis aufrufen sollte, der von der Bank kommt, ja wirklich immer jede Menge Energie reingebracht hat.
Ja, das ist wirklich die Frage. Also ich habe jetzt Miles Turner auch als meinen X-Faktor, denn ja, als Gegner von LeBron brauchst du eigentlich jemand, der den Ring bewachen kann, denn sonst, ja, haut dir LeBron 20 Dunks oder Korbleger rein. Dazu sollte auch in der Offense deine 5 oder einer deiner Bigs in der Lage sein, den Dreier zu werfen oder Spacing zu bieten, und theoretisch würde Miles Turner das ja alles mitbringen. Er wirft knapp 36%. In der Defense hat er auch schon einige gute Momente unterm Korb. Was bei ihm meiner Meinung nach ein bisschen das Problem ist, ist, wenn er nach Switches am Perimeter verteidigen muss, das könnte gegen Cleveland wirklich übel werden, denn ja, was magst du in der Defense gegen LeBron? Wenn Cleveland für ihn einen Screen stellt, dann entweder gehst du drüber und er zieht an dir vorbei, du gehst unten durch und er kann auch den Pull-Up-Wurf nehmen, oder du switcht und dann hast du einen Big gegen LeBron. Und das ist ja im Normalfall dein Tod. Also was wird da Indiana machen? Normalerweise ist Turner rein defensiv gesehen etwas die bessere Wahl als Sabonis, aber ob da der Unterschied schlussendlich so groß sein wird, ist auch zu bezweifeln vielleicht.
Ich habe heute übrigens lustigerweise einen Artikel bei 538 gesehen, der heißt LeBron James is the new Stephen Curry, wo es darum geht, wenn man aus 28 Fuß oder mehr wirft, wie viele Würfe man da trifft, und LeBron James trifft über 50% dieser Dreier, was die höchste Quote innerhalb der letzten irgendwie 18 Jahre ist und höher ist als die von Stephen Curry. Also egal, was man macht gegen LeBron James, macht man es immer verkehrt. Das Problem der Cleveland Cavaliers heißt sicherlich auch nicht LeBron James, sondern eben alle, die dahinter spielen. Kevin Love, auch mit einer schwankenden Saison, mal wirklich gut, mal aber auch mit Nächten zum Vergessen, Lars. Und dann, ja, kommen im Prinzip die ganzen Spieler, für die man dann getradet hat mit der Deadline, die phasenweise wirklich gute Partien gezeigt haben, aber dann auch wieder komplett untergetaucht sind, komplett untergegangen sind auch. Und das sind letzten Endes vielleicht dann auch die, auf die es so ein bisschen ankommt. Rodney Hood, Larry Nance Jr., Jordan Clarkson, die haben alle schon geglänzt, aber die haben eben auch alle schon komplette Nächte zum Vergessen erlebt. Und die haben quasi keinerlei Playoff-Erfahrung, wenn man mal von den, ich glaube, 11 Spielen, die Rodney Hood 2017 gemacht hat, absieht.
Ja, das ist eben das Risiko, dass die Cavaliers gehen mussten, um die Saison in irgendeiner Form überhaupt noch zu retten. Also es war ja schon klar, dass du für das, was sie bieten können, wenn sie jetzt nicht auch noch einen Kevin Love irgendwo abgeben, der übrigens interessanterweise mittlerweile als Center geführt wird. Okay, das finde ich auch geil. Also es war einfach so, Cleveland musste ja was machen. Cleveland musste umbauen, Cleveland musste gucken, dass sie irgendwie eine neue Kombination an Spielern bekommen, die dann vielleicht bessere Leistung bieten kann, die vor allem auch, glaube ich, besser verteidigt. Und das haben sie gemacht. Aber du hast natürlich, wie du schon sagst, da wenig Konstanz drin, einfach auch, weil du ja kaum trainieren kannst. Also, und hast dann eben Spieler, die noch nie zusammengespielt haben, und willst da irgendwie. Auch das wäre übrigens ein Punkt, der vielleicht dann auch ihnen zugutekommen könnte, wenn sie ein, zwei Tage mehr Pause haben als andere Mannschaften, dass du dann zumindest mal irgendwo ein bisschen was einstudieren kannst. Aber letzten Endes sei ja die Offense der Cavaliers in den letzten Jahren, selbst mit Saisonvorbereitung und allem drum und dran, oftmals dann am Ende so aus, dass entweder LeBron oder aber damals Kyrie Irving den Ball in der Hand hatten. Und dann, ja, mach doch einfach mal, ne? Und ja, in diesem Jahr ist es nur noch einer, der da ist und der kreieren kann. Und ja, also das ist eben, wie gesagt, es ist eine Folge der Wiederholungen hier, aber auch die Cavaliers sind eben, oder vor allem die Cavaliers sind eine Mannschaft, die du gar nicht einschätzen kannst. Du kannst nicht sagen, was dabei rauskommt. Ich meine, jetzt haben sie ja noch Perk geholt, zum Schluss raus da irgendwo. Also auch der, also was kann der denn überhaupt noch? Was konnte der schon, als er das letzte Mal gespielt hat? Was kann der jetzt? Ich meine, 3 Punkte im Schnitt hat er jetzt gemacht, dass er 3 Punkte überhaupt macht in einem Spiel, ist ja schon mal ein Wunder. Ich bin wirklich gespannt, was dabei rauskommt bei Cleveland. Also ich kann mir da von Sweep oder 5 Spiele in den ersten 2-3 Runden bis hin zu, sie fliegen jetzt wirklich raus, weil gar nichts funktioniert, eigentlich fast alles vorstellen.
Ja, LeBron James, derjenige, der sicherlich kreieren muss, der die Hauptlast der Offensive trägt, aber bei dem man eben auch den Eindruck hat, Dominik, dass der mit jedem Jahr irgendwie immer noch ein Stückchen besser wird und dass er das tatsächlich dann, und wenn er 48 Minuten spielen muss, dass er das dann auch stemmen kann. Das größere Problem sehe ich persönlich einfach auch an der anderen Seite des Feldes, denn da gibt's halt immer wieder defensiv komplette, ja, Ausfälle, dass das komplette Team dann kollabiert. Und dass LeBron James natürlich nicht alle 5 Positionen auf einmal verteidigen kann, ist auch klar. Ist insofern vielleicht dann am Ende George Hill derjenige, der dann auch eine gewisse Rolle spielen kann, der dann eben auf Point Guard womöglich zum Beispiel in Runde 1 ist Victor Oladipo verteidigen muss, dass es dann auch auf solche Spieler vermehrt ankommt, egal wie groß deren offensiver Einfluss ist, dass sie einfach zumindest in der Defensive ihren Job machen?
Ja, definitiv. Also für Cleveland kann man nur hoffen, dass eben Hill oder so jemand wie Hood defensiv wirklich gut spielen, denn ihre offensive Rolle ist ja relativ klein. Sie stehen meist in der Ecke, kommen nach einem Handoff und können dann ihren Dreier werfen oder können gleich per Spot abtreffen. Aber defensiv, wie du schon gesagt hast, dass das diese Saison wirklich sehr, sehr schlecht. Auch LeBron hat eine ganz schlechte Regular Season in der Defense gespielt. Sie kommunizieren mies, sie sind extrem unsortiert. Gerade in der Transition, da stellen sie die Wege nicht zu. Und also da bin ich wirklich gespannt, wie das jetzt auf die Schnelle, wie man vorher schon gesagt hat, ob sie jetzt plötzlich den Schalter umlegen können. Denn es war ja letztes Jahr, waren sie in der Defense auch nicht gut und haben eigentlich ihre Spiele hauptsächlich durch Shootouts gewonnen. Und auch diese Saison sehe ich eher die Chance gegeben, dass sie ihre Spiele mit 120 zu 115 gewinnen, als irgendwie mit 105 zu 100.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wie gesagt, man lernt ja im Laufe seines Lebens dazu und ich habe gelernt, wette niemals gegen LeBron James oder die San Antonio Spurs, zumindest nicht in Runde 1 gegen die Indiana Pacers. Wie siehst du das, Lars? Wie geht das am Ende aus?
5 Spiele. Also ich glaube nicht, dass LeBron James sich diese Serie, die er da hat mit Finalteilnahmen durch die Indiana Pacers irgendwie verderben lässt und ich glaube eben auch, dass er die Mannschaft nochmal einschwören wird, sagen wir, pass auf, wir haben jetzt die Gelegenheit, wir können da relativ schnell die nächste Runde erreichen, können dann gucken, wie spielen die anderen. Und das wird er und das werden die Cleveland Cavaliers nutzen. Und ich sag, ein Spiel vielleicht, Indiana zu Hause, aber mehr auch nicht.
Dominik, ein Spiel gibt Lars dann doch an die Indiana Pacers. Wie viele gibst du ihnen?
Ja, ich schließe mich der Lars an. Ich gebe ihnen auch höchstens ein Spiel. Und ja, wie du vorher schon gesagt hast, wette nie gegen Playoff LeBron und das werde ich in der ersten Runde garantiert nicht machen.
Damit hätten wir alle Serien oder alle Begegnungen der Eastern Conference Playoffs in Runde 1 abgehandelt hier bei Triple Double auf meinsportradio.de. Wir sind gespannt, ob unsere Vorhersagen oder vielmehr eure Vorhersagen, ich habe ja überhaupt nichts behauptet, dann am Ende eintreffen, ob das die Playoffs werden, die ihr letzten Endes erwartet. Und dann sind wir auf jeden Fall gespannt, wenn Samstag auf Sonntagnacht dann losgeht. Wir widmen uns in einer weiteren Ausgabe natürlich auch den Western Conference Playoffs und da stehen ja dann schließlich die beiden besten Teams der Liga, die Houston Rockets und der amtierende Champion aus den aus Oakland, die Golden State Warriors, im Rennen und dann widmen wir uns, wie gesagt, auch dieser Analyse. Das war es erstmal mit Triple Double in dieser Ausgabe und dann, wie gesagt, schaltet ein, wenn wir die Western Conference analysieren.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.